Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Dass Joe Biden kein junger Hüpfer mehr ist, na gut, das haben wir alle verstanden in den letzten Tagen und Wochen und Monaten. Und der US-Präsident, der hat das auch heute Nacht deutscher Zeit nochmal deutlich gemacht. Nicht nur dadurch, was er gesagt hat bei seiner Fernsehansprache zum Rückzug seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur, sondern auch, wie er es gesagt hat und wie er dabei gewirkt hat.
There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now.
Nicht so leicht zu verstehen. Zeit für eine junge, frische Stimme, die Joe Biden definitiv nicht mehr hat. Aber hätte das uns allen schon viel eher auffallen müssen und hätten Journalistinnen und Journalisten deshalb viel eher und stärker auf seinen Rückzug drängen müssen? Eine These, die wir gleich näher ausführen und uns später mit einem Mann beschäftigen, der nochmal 11 Jahre älter ist als Joe Biden, Rupert Murdoch, der auch mit 93 immer noch nicht ganz die Finger lassen kann von seinem riesigen Medienkonzern. Das und mehr heute in Medias Res. Die wichtigste Rede, die er nie halten wollte. So wird sie von manchen Beobachtern gesehen. Die Ansprache, die US-Präsident Joe Biden vor ein paar Stunden dann doch gehalten hat. Dazu, warum er seine erneute Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hat. Diese Rede, die wird jetzt von vielen Medien aufgegriffen, aber das reicht nicht. Die meisten Medien haben da schon noch einiges selbstkritisch aufzuarbeiten, findet unser Kolumnist. Vor allem, wie sie vor dem Rückzug mit Biden umgegangen sind.
Medias Res. Die Meinung von Peter Frey.
Haben Sie ihn auch gehört, den tiefen Seufzer der Erleichterung der Demokratischen Partei, als Präsident Biden seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur verkündete? Angesichts des drohenden Durchmarschs der Republikaner wirkte Bidens Entscheidung wie die buchstäbliche 180-Grad-Drehung vor dem drohenden Abgrund. Doch so groß die Erleichterung ist, möchte ich es uns nicht ersparen, einen Moment über die Frage nachzudenken, warum kaum jemand vor jenem unheilvollen Duell Ende Juni über die offensichtlichen Schwächen Joe Bidens gesprochen hat. Haben die sogenannten liberalen Medien des Kaisers neue Kleider gespielt? Warum haben sie nicht schon vorher mit aller Konsequenz wahrgenommen, wie mitgenommen der 81-Jährige von der Belastung des Amtes ist? Gewiss, über seinen Gesundheitszustand wurde seit Monaten berichtet. Möglicherweise sogar unverhältnismäßig viel im Vergleich zu den Lügen Trumps. Aber die Frage, ob Biden noch in der Lage ist, sein Amt auszuüben, ob er erst einen Wahlkampf und dann 4 weitere Jahre im Amt durchhalten könnte, die wurde kaum durchbuchstabiert. Dabei erzeugte es schon lange ein tiefes Störgefühl, dass die USA keine Alternative zu 2 alten Männern aufbieten konnten. Es war beklemmend, dass das Wohl und Wehe der westlichen Welt angesichts der Aggression Putins am Schicksal eines offensichtlich angeschlagenen 81-Jährigen hängt. Das mittlerweile fast ikonografische Bild, wie Biden aus der Präsidentenmaschine die Flugzeugtreppe hinuntertrippelt, erinnert an vergleichbare Aufnahmen von Papst Johannes Paul II., der auch im Amt blieb, als ihn die Parkinson-Krankheit längst zeichnete und zu einem Schmerzensmann gemacht hatte. Warum haben wir das bei Biden nicht früher gesehen oder sehen wollen und Scheu gehabt vor den entsprechenden Schlussfolgerungen? Die gutwillige Erklärung wäre, aus Mitgefühl, aus Menschlichkeit, aus Respekt vor einer politischen Lebensleistung, die auch von vielen persönlichen Dramen gezeichnet war. Ehrlich gesagt, diese Erklärung wäre fast zu schön, um wahr zu sein. Und sie wäre nicht journalistisch. War es nicht eher so, dass Journalisten nicht genauer hinschauen und bis zum Ende denken wollten, weil sie Biden für unersetzbar hielten, für das kleinere Übel? Ja, wir leben in Zeiten, in denen es auch um die Frage geht, ob die Demokratie als System überlebt. Da darf, ja muss es auch Journalisten schwerfallen, mit kaltem Blick, sozusagen als selbstgewisser Außenseiter und scheinbar unberührt, auf so ein tragisches Schauspiel in der Arena der Macht zu schauen. Zumal der Preis gerade für sie hoch ist, wenn aus einer liberalen plötzlich eine illiberale Demokratie wird, Viktor Orban lässt grüßen. Aber war die Situation in den USA wirklich so verzweifelt? Gab es keine Alternative zu Biden? War es wirklich ein Dienst an der Demokratie, über Bidens Zustand hinwegzuschauen? Oder bestätigt das nicht im Nachhinein die Vorurteile der Populisten. Jetzt, da sich mit Harris die Alternative eruptiv den Weg gebahnt hat, ist die Antwort klar. Es dauerte zu lange, bis die liberale Presse ihr Objektiv scharf stellte. Erst als das Offensichtliche nicht mehr zu übersehen war, nach Bidens verheerender Performance im Duell, forderte auch die New York Times nach mutigen Zweiflern aus der eigenen Partei den Rücktritt und druckte auch eine Rücktrittsforderung George Clooneys. Amerikas politisches System hat am Ende also funktioniert. Doch die Presse muss sich fragen, warum sie das Offensichtliche so spät beschrieben hat. Der Präsident war schon lange nackt, aber niemand hat es ausgesprochen.
Die Meinung von Peter Frey, über die sich streiten lässt, wie das bei Meinungen nun mal so ist. Vielleicht sehen Sie das ja auch ganz anders, nach dem Motto, ist das wirklich die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, so viel Druck zu machen, bis sich ein Politiker von einer Kandidatur zurückzieht. Schreiben Sie uns gerne und vielleicht diskutieren wir das Thema dann einfach nochmal weiter in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Die passende Mailadresse ist nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Medias Res ist hier im Deutschlandfunk. Rupert Murdoch musste 92 Jahre alt werden, bis er als einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt gesagt hat, na gut, es reicht, ich gehe in Ruhestand. Aber so richtig ruhig scheint Murdoch knapp 2 Jahre später immer noch nicht zu sein, denn laut der New York Times führt er einen Rechtsstreit mit seinen eigenen Kindern um die Zukunft seines Medienkonzerns. Meine Kollegin Brigitte Betz kennt sich gut aus mit den Murdochs. Worum geht's da genau bei dem Rechtsstreit?
Naja, im Grunde geht es darum, wer nach dem Tod Murdochs die Geschäfte und die Ausrichtung des Konzerns bestimmen kann. Es geht um den Familienfonds, in dem der Senior immer noch die Mehrheit der Stimmrechte besitzt und in dem nach seinem Tode die 4 ältesten Geschwister dann die gleichen Stimmrechte hätten und sich quasi immer absprechen müssten. Dieses Konstrukt, das ist nun schon über 25 Jahre alt. Und das ist so angelegt, dass es eigentlich nicht verändert werden darf. Hintergrund der ganzen Geschichte war, dass Murdochs zweite Ehefrau bei der Scheidung darauf bestanden hatte, um ihren Kindern einen möglichen Kampf um ihr Erbe zu ersparen. Doch Rupert Murdoch will das nun ändern, wie die New York Times aus einem Gerichtsdokument erfahren hat, das ihr zugespielt worden ist. Und er möchte seinem Sohn Lachlan mehr Stimmrechte als seinen Geschwistern verschaffen. Also Murdoch setzt nun mit seinen 93 Jahren doch noch einen Nachfolgekrieg in Gang, denn die anderen Geschwister, die wehren sich eben vor Gericht dagegen.
Aber wenn das eigentlich alles nicht verändert werden darf mit dieser Konstruktion, wie versucht Murdoch das dann trotzdem zu ändern und vor allem, warum versucht er das?
Naja, die Struktur lässt sich ändern, wenn der Nachweis geführt werden kann, dass diese Änderung allen Fondsbegünstigten zugutekommt. Und da argumentiert Lachlan Murdoch im Auftrag seines Vaters, dass nur er in der Lage sei, das Erbe seines Vaters sowohl politisch als vor allem auch wirtschaftlich so weiterzuführen, dass das Unternehmen weiter prosperiert. Und um Auseinandersetzungen zu verhindern, die geschäftsschädigend sein könnten, mache es Sinn, dass nur eines der Kinder, nämlich Lachlan selbst, der ja auch de facto die Geschäfte schon seit einigen Zeit führt, eben mehr Stimmrechte als die anderen hat.
Das heißt, geht es jetzt mehr um die wirtschaftliche Ausrichtung von dem Konzern oder um die politische oder ist es gar nicht wirklich zu trennen?
Naja, zumindest für Rupert Murdoch lässt sich das gar nicht trennen, obwohl er selber gar kein so großer Ideologe ist. Er hat immer drauf geschaut, auf der Seite der Macht zu sein, um die Geschäfte nicht zu gefährden. Er hat ja nicht ohne Grund eben Lachlan zu seinem Nachfolger bestimmt. Der ist wie er sehr durchsetzungsfreudig. Er ist unsentimental. Der hat sehr rücksichtslos den Sender Fox News auf die Unterstützung von Trump ausgerichtet. Die anderen Kinder, die Stimmrechte haben, da gibt es ja auch noch Töchter zum Beispiel ohne Stimmrecht, die gelten eher als liberal. Der Sohn James zum Beispiel, der ist als Klimaaktivist unterwegs. Das ist ein Thema, das in vielen Murdoch-Organen, zum Beispiel in Australien, immer geleugnet wird. Der hat sich 2019 aus dem Konzern zurückgezogen, weil er die Unterstützung Trumps durch Fox nicht mittragen wollte. Seine Schwester Elizabeth, eine Film- und Fernsehproduzentin, die gilt auch nah dran an der Demokratischen Partei. Also die Sorge, dass sich der Konzern nach Murdochs Tod zumindest inhaltlich verändern könnte, die ist nicht unberechtigt.
Also so viel zum inhaltlichen wirtschaftlichen und politischen. Wie sieht es auf der wirtschaftlichen Seite aus?
Naja, Lachlan, der hat sich in diesem großen Konzern bislang durchaus bewährt, zum Beispiel auch als Verleger der Blätter in Australien. Das war immer wirtschaftlich, ökonomisch gut, was er gemacht hat. Aber was die Medienwirkung angeht, ich habe das Thema Klimawandelleugnung bereits angesprochen, war es eher fatal. Auch Fox News ist wirtschaftlich mit dem Pro-Trump-Kurs erfolgreich. Obwohl wir wissen, dass sich Rupert Murdoch früher sehr negativ über Trump geäußert hatte, aber auch da heiligt der Zweck für die Murdochs die Mittel. Wie sich das ändern könnte, ob sich das ändern könnte, wenn jetzt die Karten in der laufenden Präsidentschaftskampagne neu gemischt werden, das ist sehr schwer vorherzusagen. Auch wenn Trump tatsächlich mit in diesem Trust, also dem Murdochschen Familienfonds, der ist da auch anwesend sozusagen als einer der Vertrauten und Abgesandten von Rupert Murdoch, hat natürlich kein eigenes Stimmrecht.
Aber natürlich trotzdem eine interessante Geschichte, gerade bei dieser Politikvermischung. Rupert Murdoch, fassen wir zusammen, mischt also immer noch irgendwie mit, obwohl er sich eigentlich zurückgezogen hat. Und wird er das machen bis zum Ende seines Lebens?
Naja, definitiv. Das passt ja auch zu seiner Persönlichkeit. Jeff Chavis, der bekannte amerikanische Journalist und Medienexperte, der hat heute auf Mastodon und Blue Sky nach dem Bekanntwerden dieses Rechtsstreits gepostet, Murdoch will die Welt beherrschen, auch noch aus dem Grab heraus. Man muss ja sehen, Murdoch hat dieses weltumspannende Medienimperium aus Zeitungen wie zum Beispiel dem Wall Street Journal, der Londoner Times, Sendern wie Fox News oder BSkyB, um jetzt nur mal die bekanntesten zu nennen, der hat das aufgebaut, durchaus aus eigener Kraft und über Jahrzehnte durch Hochs und Tiefs geführt, immer auch mit Hilfe aus der Politik. Er hat auch selber Politik gemacht, zum Beispiel mit seinen Blättern in Großbritannien die Entscheidung für den Brexit mit durchgesetzt. Und so jemand setzt sich, solange er geistig fit ist, nicht zur Ruhe. Er hat kürzlich ja auch noch zum 6. Mal geheiratet und er kokettiert ja auch damit, dass seine Mutter 103 Jahre alt geworden ist. Für die manche ist das vielleicht eher eine Drohung als ein Versprechen.
Weil das immerhin ja noch dann 10 Jahre wären. Brigitte Baetz war das aus unserer Redaktion über Rupert Murdoch, der gerade mit seinen eigenen Kindern vor Gericht streitet, wer in Zukunft das Sagen haben soll im riesigen Murdochschen Medienkonzern. Was ist besonders an Pirna? Und warum ist Pirna bekannt? Diese Fragen stellt sich Google selbst, wenn man nach der Kleinstadt in Sachsen sucht, die 20 S-Bahn-Minuten entfernt ist von Dresden, kurz vor Tschechien. Google antwortet übrigens, dass die, Zitat, nahezu originalgetreu erhaltene Altstadt mit dem berühmten Canaletto-Blick besonders sei und dass Pirna bekannt sei für seinen Marktplatz und hellen Sandstein. Was Google jetzt nicht direkt verrät, dass Pirna seit ein paar Monaten auch dafür bekannt ist, den ersten durch die AfD unterstützten Oberbürgermeister zu haben. Den parteilosen Tim Lochner, der vorher schon für die AfD im Stadtrat saß. Und der hat ein besonderes Verhältnis zu den meisten Medien. Das klingt dann zum Beispiel so.
Sie haben von mir eine Antwort bekommen und dann müssen Sie sich damit auch mal zufrieden geben.
Der Ton ist nicht gerade freundlich. Ende Februar bei der Pressekonferenz von Tim Lochner zu seinem Amtsantritt als Oberbürgermeister von Pirna. Konkrete Fragen beantwortet er ausweichend. Beispiel: Direkt nach der Wahl hatte Lochner einem MDR-Reporter gesagt, jeden einzelnen Mitarbeiter im Rathaus auf Loyalität prüfen zu wollen. Sollte das eine Drohung sein?
Und wenn Sie da etwas draus lesen, was ich nicht gemeint habe, dann kann ich Ihnen das auch nicht ausreden. Dann ist das so.
Lochner fühlt sich missverstanden. Dem Deutschlandfunk wirft er sogar vor, ihn falsch wiedergegeben zu haben.
Ihr Sender hat eine Aussage über mich veröffentlicht, die ich nie so gesagt habe und das als Zitat dargestellt.
Was für ein Zitat er meint, die Nachfrage beantwortet Lochner bei der Pressekonferenz nicht.
Ihr Job ist es zu recherchieren.
Sie nicht meiner. Sie haben gerade einen Vorwurf geäußert, ja, von dem ich überhaupt keine Kenntnis habe und sagen aber gar nicht, was der Vorwurf ist.
Das ist auch gut so, das lassen wir so.
Später stellt sich heraus, Lochner ging es um einen Punkt, der genau so auf seinen gedruckten Wahlwerbeflyern steht. Auch sonst sagt Lochner in der einstündigen Pressekonferenz wenig Konkretes. Was für einen Plan er für die ersten Amtshandlungen hat, will ein Lokaljournalist wissen.
Den gibt es, aber den erfährt definitiv nicht die Presse als erstes, ganz verständlicherweise.
Diese Linie hat Lochner im vergangenen halben Jahr beibehalten. Als Oberbürgermeister tritt er kaum in der Öffentlichkeit auf. Das erleben vor allem Lokaljournalisten wie Sascha Schwarte, Redakteur beim privaten Lokalfernsehsender Pirna TV.
In seiner jetzigen Funktion ist es schon so, dass er sich recht rar macht. Also öffentliche Termine von der Stadt organisierte finden eigentlich seit seinem Amtsantritt kaum noch statt.
Eine Pressekonferenz hat Lochner seit dem Frühjahr nicht mehr gegeben. Auch die unter seinem Vorgänger üblichen Informationsveranstaltungen, beispielsweise zu neuen Baustellen, gebe es nicht mehr.
All das ist deutlich weniger geworden. Also ich könnte mich jetzt an keinen wirklichen Termin erinnern, wo es eine Einladung seitens der Stadtverwaltung gab, wo explizit der Oberbürgermeister präsent war.
Ähnliches schildert auch Domokos Szabo, der Leiter der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung in Pirna. Stattdessen gebe Lochner Informationen bevorzugt an ein Anzeigenblatt, in dem die AfD großflächig Werbeanzeigen schaltet. So war es etwa, als Lochner beschloss, vor dem Rathaus eine Fahne mit einer Friedenstaube zu hissen.
Als wir das mitbekommen haben, wollten wir über dieses Thema auch berichten. Wir bekamen ein ablehnendes Schreiben aus dem Rathaus, woraufhin wir aber dann mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, die wir hatten, dem Rathaus gegenüber klargemacht haben, dass hier Auskunft geschuldet wird.
Erst nach diesem Anwaltsschreiben bekam die Lokalzeitung Antwort auf ihren Fragenkatalog. Ähnliches erlebt Szabo auch mit anderen AfD-Politikern im Verbreitungsgebiet seiner Zeitung.
Es wird eine andere Kommunikationspolitik und Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Die Politiker von AfD suchen vielmehr den Kontakt direkt, eben über soziale Medien, Facebook, Telegram, so dass man die klassischen Medien möglichst ausklammert.
Der von Lochner ins Rathaus geholte neue Pressesprecher der Stadt behandelt Medienanfragen abweisend. Sein Vorgänger hatte nach Lochners Amtsübernahme gekündigt. Nun leitet Timo Backofen die Pressestelle. Der frühere Verwaltungsmitarbeiter im Sächsischen Landtag schreibt in sozialen Netzwerken von Zwangsgeimpften und bezeichnet Deutschland als Regimehölle. Eine Interviewanfrage lehnt Backofen mit der Behauptung ab, der Deutschlandfunk betreibe Kampagnenjournalismus und bezichtigt den Autor dieses Beitrags einer, Zitat, feindseligen Grundhaltung. Auf X bezeichnet der Pressesprecher Medienberichte über Lochner als, Zitat, Einschüchterungsprogramm von Zwangsgebührenjournalisten. Auch Oberbürgermeister Lochner selbst kommentiert auf Facebook aktiv das Stadtgeschehen. Den Verfasser eines kritischen Facebook-Kommentars bezeichnet er dort als, Zitat, selten dämliche Heulboje. Über die Berichterstattung der Sächsischen Zeitung schreibt Lochner:
Die Sächsische Zeitung hat mich zu ihrem Endgegner erklärt. Jegliche Versuche, zu einer friedlichen Koexistenz zu kommen, wurden ignoriert.
Was das auch immer bedeutet, wir machen einfach unseren Job.
In anonymen Online-Kommentaren werden Journalisten der Sächsischen Zeitung verspottet, berichtet SZ-Redaktionsleiter Szabo. Manchmal auch bedroht. Das habe es aber auch schon vor der Wahl Lochners gegeben.
Es gab auch Bedrohungsanrufe, es gibt unflätige, beleidigende Kommentare in den sozialen Medien. Ich würde sagen, das ist kontinuierlich auf einem relativ hohen Niveau.
SZ-Redaktionsleiter Szabo will Lochner nicht anders behandeln als andere Lokalpolitiker. Berichte über die Stadtpolitik werde es weitergeben.
Wenn das Rathaus sich herauszieht und das nicht kommentieren will oder dazu nicht beiträgt, die Öffentlichkeit zu informieren, dann können wir darauf auch nicht Rücksicht nehmen. Sondern diese Geschichten entstehen auch so, nur eben ohne Zutun des Rathauses.
Einen positiven Effekt für die Lokalmedien hatte die Wahl Lochners. Online-Artikel und Beiträge zur Lokalpolitik in Pirna werden seitdem deutlich häufiger abgerufen als früher.
Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war das über den von der AfD aufgestellten Oberbürgermeister von Pirna und sein Verhalten gegenüber Medienvertreterinnen und Vertretern. Was haben Karnevalsvereine, Chöre, Amateurfunker und Waldbesitzervereinigungen gemeinsam? Weil ich Ihre Antwort leider nicht hören kann, löse ich es einfach mal auf. Die haben alle die Möglichkeit, sich als gemeinnützig einstufen zu lassen und können deshalb zum Beispiel Spendenquittungen ausstellen. Journalistische Organisationen können das bisher nicht, aber die Bundesregierung, die macht wohl nun doch den Weg frei für gemeinnützigen Journalismus nach vielen Absichtserklärungen. Mein Kollege Sascha Wandhöfer berichtet.
Schon im Koalitionsvertrag der Ampel steht: Wir schaffen Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus. Das soll jetzt umgesetzt werden, mit einem Erlass aus dem Finanzministerium. Der befindet sich derzeit noch in Abstimmung mit den Ländern, berichtet die katholische Nachrichtenagentur. Demnach sollen Finanzämter in Zukunft nicht gewinnorientierte journalistische Angebote nach einheitlichen Kriterien beurteilen und ihnen Steuervorteile gewähren, die für gemeinnützige Organisationen gelten. Für David Schraven vom Forum Gemeinnütziger Journalismus ist diese neue Regelung ein großer Erfolg.
Das ist die fortschrittlichste Regelung für gemeinnützigen Journalismus weltweit. Wir hätten uns vorstellen können, dass es toll gewesen wäre, eben eine gesetzliche Regelung zu haben. Aber die jetzige Regelung gibt Rechtssicherheit. Das ist gut.
Auch wenn juristisches Vorgehen gegen Entscheidungen der Finanzämter so weiter schwierig bliebe, Erlass statt Gesetz, das sei ein Kompromiss, mit dem er gut leben könne. Gemeinnütziger Journalismus ist so zum Beispiel von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit und darf Spendenquittungen ausstellen. Damit können Steuerzahler ihre Spenden von der Steuer absetzen. Allerdings wird auch durch den Erlass Journalismus nicht direkt als gemeinnützig deklariert, sondern durch die Hintertür, nämlich als Beitrag zur Bildung. Im Entwurf heißt es:
Nicht gewinnorientierte Journalismusorganisationen verfolgen in der Regel die Förderung der Bildung, indem sie der Allgemeinheit journalistisch redaktionell gestaltete Angebote zur Verfügung stellen.
Für Schraven fehlt damit, bei allem Lob, ein Signal für gemeinnützigen Journalismus.
Du wirst keine Stiftung finden, die jetzt sagt so, ich möchte Journalismus fördern, deswegen schreibe ich Bildung in meine Satzung und dann fasse ich unter Bildung in meiner Satzung journalistische Arbeit. Und damit hätte halt sehr viel Geld mobilisiert werden können. Dieses Signal gibt's nicht.
David Schraven vom Forum Gemeinnütziger Journalismus und auch vom Recherchebüro Korrektiv dazu, dass es genau diesen gemeinnützigen Journalismus wohl bald geben wird in Deutschland, wenn auch mit Abstrichen. Und jetzt ist noch Platz für eine Medienmeldung. Das rechtsextreme Magazin Kompakt, das wehrt sich vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen sein Verbot mit einer Klage und einem Eilantrag. Das hat das Gericht heute mitgeteilt. Die monatlich erscheinende Zeitschrift, die war ja vor gut einer Woche von Bundesinnenministerin Nancy Faeser verboten worden. Faeser hatte vor einer Woche gesagt, dass Kompakt ein, Zitat, zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene sei und auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie hetze. Kompakt darf seitdem nicht mehr erscheinen. Die Webseiten und Videokanäle sind ebenfalls gesperrt. Wann das Bundesverwaltungsgericht über die beiden Klagen entscheidet, das ist noch nicht klar. Vor Gericht wird es wohl vor allem dann darum gehen, ob das Verbot auf Grundlage des Vereinsgesetzes juristisch okay war oder ob es einen Eingriff in die Pressefreiheit darstellt. Die erste große Liebe und vielleicht sogar die eine große Liebe, um die geht's im Roman Die schönste Version. Und das klingt romantisch und harmonisch, ist es aber nicht, weil diese Liebe irgendwann in Gewalt umschlägt. Diese Geschichte haben gleich die Kolleginnen vom Büchermarkt für Sie nach den 16 Uhr Nachrichten. Das war's für heute mit Medias Res und morgen melden wir uns mit unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss wieder ab 15.35 Uhr auch linear im Radio zu hören und mit der Frage, wie sich differenziert über Haushalts- und Finanzpolitik berichten lässt. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Donnerstag.